Da waren auch Plätze frei, also ihr könnt gerne irgendwie vorne da hinten, ihr müsst da gar nicht stehen, ihr könnt auch hier vorne sitzen. Und auch drüben könnt ihr noch hier reinkommen, hier sind bestimmt noch 5 Plätze. Warum ist das nass? Was habt ihr denn da gemacht? Ich nicht, Entschuldigung ist gut. Ja, echt schön mal wieder hier zu sein. Wir waren ja jetzt 2 Wochen im Urlaub an der Nordsee, im Norderney. Es ist herrlich da. Also falls ihr noch nicht da wart, kann ich euch das wirklich nur empfehlen. Also wenn ihr gerade Urlaub in Deutschland machen wollt, es gibt glaube ich echt nichts Cooleres als die Nordseeküste. Echt richtig, richtig gut da. Ich glaube, wenn hier nicht so eine geile Gemeinde wäre, dann würde ich mir glatt überlegen, die Frau zu überreden, doch dahin zu ziehen. Wobei... Oh. Scheint gar nicht so schwer zu sein. Ja, nee, also jetzt, wo dieses Hindernis weg ist, ich werde die Gemeinde nochmal beten. Ne? Jesus Freaks Norderney klingt ja auch nicht so schlecht. Vorher kann man bloß eine Touri-Gemeinde gründen. Und ich weiß nicht, Touristen, naja, also nicht in unserem Alter. Ja, auf jeden Fall irgendwie richtig geil, wieder hier zu sein. Freue mich richtig drüber, auch jetzt heute hier zu predigen. Mich gefreut, euch alle wiederzusehen. Ist echt immer wieder etwas Schönes und was ganz Besonderes. Ja, ich möchte heute gerne über Liebe predigen, endlich mal wieder. Wir haben doch die letzten Wochen gar nicht mehr über Liebe gesprochen, obwohl das ein großes Thema in der Bibel ist, das hin und wieder mal auftaucht. Heißt ja, dass Gott die Liebe ist und wir dienen halt einem Gott, der durch und durch Liebe ist. Und Liebe ist sicherlich etwas unheimlich Wichtiges für den christlichen Glauben und in der Bibel halt ein richtig großes Thema. Aber ich möchte heute nicht über die Liebe Gottes predigen, sondern die Liebe der Menschen. Das heißt also, es ist unsere Liebe. Es geht um uns, was die Bibel über unsere Liebe sagt. Sicherlich nicht alles, aber einen kleinen Ausschnitt aus dem, was im Neuen Testament darüber steht. Wie Gott sich die Liebe untereinander vorstellt und wie es überhaupt möglich ist, wie Liebe zu zeigen, Liebe zu messen, was Liebe eigentlich ist. Und ich finde, es ist nur noch ein spannendes Thema. Ich habe das ja irgendwie relativ selten irgendwie so von dieser Warte aus betrachtet, sondern meistens dann irgendwie doch von der Liebe Gottes her. Diskutieren vielleicht irgendwie eher vorne oder nachher nach der Predigt mit mir. Und habe jetzt gemerkt, dass das auch auf diese andere Sache oder die andere Seite, nämlich die Liebe des Menschen, dass das ein großes Thema ist und wie das viel irgendwie im Neuen Testament erwähnt ist. Und wo ich einfach glaube, dass das cool ist, da mal ein bisschen was drüber zu sagen. Ist auch ein spannendes Thema. Viele der Bibelverse, die da zu passen, sind ein bisschen hart und fordern uns heraus. Das finde ich immer gut. Ich mag es, im Glauben herausgefordert zu werden. Ich mag das immer überhaupt nicht, wie wenn so im Glauben richtig seichte Zeiten sind, wo man überhaupt nicht nach vorne kommt und wo man das Gefühl hat, irgendwie das Wort Gottes hat keine Ecken und Kanten, an denen man sich reiben kann und das Gefühl hat, irgendwie, dass da gar nicht so viel geistlicher Wind in den Segeln ist und nicht so viel Motivation da ist, weiterzukommen. Und dann finde ich das richtig geil, irgendwie, wenn ich mal wieder in die Bibel reingucke und merke, hey, das fordert mich echt heraus, irgendwie da, wenn mir da Gott den Spiegel vorhält und mir merke ich, ich bin doch noch nicht so weit, wie ich gerne irgendwie sein möchte und ich sehe wieder irgendwie das Ziel vor Augen und erkenne wieder irgendwie, wie geil es eigentlich ist und wie Jesus zu sein und wie schön es schon ist, auf diesem Weg zu sein und ich mag das sehr. Falls ihr mitlesen wollt, 1. Johannes 3, Verse 14 bis 18 und nachher werde ich noch Jakobus, ich glaube das ist 2, Verse 14 bis 16 vorlesen. Ich probiere das immer wieder und ja, manchmal klappt's. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder und natürlich die Schwestern lieben. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, kein Mörder hat ewiges Leben, das in ihm bleibt. Darin haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. So müssen auch wir für die Brüder und die Schwestern das Leben hingeben. Wenn jemand Vermögen hat und sein Herz vor dem Bruder verschließt, den er in Not sieht, wie kann die Gottesliebe in ihm bleiben? Meine Kinder, wir wollen nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und in Wahrheit. Also Johannes, finde ich, liegt ganz gut was vor und zeigt uns ein Kriterium für Liebe, also eine Möglichkeit, wo man Liebe dran erkennen kann. Vielleicht so ein Indikator, kennt ihr aus der Chemie. Lackmus zum Beispiel, irgendwie schüttet man irgendwie in irgendwas rein, irgendeine Flüssigkeit. Und wenn die sauer ist, dann wird der Indikator rot und wenn das eine Basis ist, wird das blau. Und genauso ist das bei Liebe, dass es eine Möglichkeit gibt, Liebe tatsächlich zu erkennen. Und das ist ja, glaube ich, kein weit verbreiteter Gedanke, sondern irgendwie so normalerweise geht man eher davon aus, Liebe, das ist etwas zwischen mir und Gott oder das ist etwas zwischen mir und einer Person. Und man kann behaupten, wie das man liebt, und eigentlich kann man das nicht so richtig nachempfinden oder kann man das nicht nachprüfen. Das ist irgendwie ein Gefühl, sagen viele, und irgendwie man kann das halt einfach behaupten, weil man das angeblich nicht nachprüfen kann. Und Johannes kommt hier von einer ganz anderen Seite und sagt, doch, man kann Liebe nachprüfen. Johannes sagt, irgendwie, man kann sogar irgendwie nachprüfen oder kann merken, ob man wirklich vom Tod zum Leben durchgedrungen ist. Und das ist ja eigentlich nichts anderes als Bekehrung und Wiedergeburt. Das ist nichts anderes, als dass jemand geistlich tot war und sich dann zu Jesus bekehrt und dann ewiges Leben auf einmal hat. Und dann würden wahrscheinlich echt die meisten irgendwie sagen, nee, das kann man doch gar nicht irgendwie überprüfen. Das kann man irgendwie jemanden fragen und dann sagt er ja oder nein und dann kann man das glauben oder nicht. Aber Johannes sagt irgendwie, nein, es gibt tatsächlich irgendwie ein Kriterium, nämlich wer wirklich mit Jesus am Start ist, der wird Liebe haben. Und eigentlich geht der ganze Johannesbrief hauptsächlich über dieses Thema, dass Johannes immer wieder irgendwie von verschiedenen Seiten aufrollt und dann immer wieder sagt, hey, du kannst nicht irgendwie sagen, du liebst Gott und hast dabei deinen Bruder oder deine Schwester. Du kannst nicht sagen, ich bin hier mit Gott am Start und habe eine super Beziehung mit Jesus und dabei irgendwie investierst du dich nicht in andere hinein und hast keine Liebe für andere Leute, denn es gibt irgendwie ein untrügliches Kriterium dafür, ob jemand wirklich mit Gott am Start ist und weiterkommt mit ihm und irgendwie in dieser Liebesbeziehung zu Gott steht und die Gottesliebe tatsächlich hat. Und das ist, wenn diese Liebe dann auch wieder rauskommt und wenn sie zum Nächsten übergeht und wenn die Liebe, die Gott uns gegeben hat und die wir in der Beziehung zu ihm haben, dann auch im Leben oder in der Beziehung zu anderen Menschen sichtbar wird. Und das heißt also, dass es tatsächlich irgendwie ein Stück weit sogar messbar ist, ob jemand im Glauben Fortschritte macht oder nicht und wie die Beziehung zu Gott aussieht, nämlich daran, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit den Leuten um uns herum umgehen und wie das dann ganz praktisch aussieht. Also Liebe, das ist eigentlich das, was Johannes immer wieder sagt, ist nicht irgendwie etwas Theoretisches, kann gar nichts Theoretisches sein, sondern Liebe ist etwas Praktisches und ist etwas, was sich ausdrückt. Und es kann eigentlich nicht sein, dass man in Jesus verliebt ist und dass irgendwie immer wieder sagt, ich liebe den Gott und ich bin irgendwie voll irgendwie auf seiner Seite. Aber auf der anderen Seite ist keine Liebe irgendwie zu den Mitmenschen da. Das geht nicht. Sondern Gottes Liebe wird uns dahingehend verändern, dass wir auch Gottes Herz für Menschen erleben und erkennen und dass wir dementsprechend handeln und die Liebe, die wir zu Gott haben und von Gott bekommen haben, anderen Leuten weitergeben. Und Johannes geht im Grunde noch weiter und sagt, dann reicht es auch nicht, das zu sagen, sondern die Liebe ist aktiv. Und die Liebe hat immer irgendwelche Taten. Und ich weiß, dass es ja viele Leute gibt, irgendwie, die kann sehr gut mit dem Mund lieben. Und man sagt das irgendwie leicht, ich liebe Gott und ich liebe die Gemeinde und manche Christen sagen, ich liebe das Wort Gottes und ich liebe meine Frau und ich liebe meine Kinder und ich liebe alles Mögliche. Und das ist ja irgendwie eine Sache, die man sehr schnell mitkriegt, wenn man ein paar Jahre mit Jesus unterwegs ist oder auch nur kurz mit ihm unterwegs ist, dass Liebe etwas Wichtiges ist. Und so kommt man schnell dahin, dass man sagt, irgendwie, dass man alles Mögliche liebt. Aber wie Johannes sagt, dass es nicht reicht, irgendwie mit den Worten zu lieben, sondern dass da wirklich Taten wie zukommen müssen und dass diese Liebe eine praktische Liebe ist. Und er gibt sogar ein Beispiel und sagt, hier, wenn du siehst oder wenn du reich bist, du hast richtig Kohle und dein Bruder oder deine Schwester, die ist irgendwie total arm und du gibst dem nichts ab, dann ist das eigentlich keine Liebe. Dann ist das nicht mehr als ein Lippenbekenntnis, aber es ist keine richtige Liebe. Und das ist ein Beispiel, das Johannes da gebracht hat. Also ich glaube nicht irgendwie, dass das jetzt irgendwie eine absolute Handlungsanweisung ist, sondern ich glaube, dass es sicherlich auch Leute gibt, die kein Geld haben und da ist es pädagogisch auch nicht sinnvoll, irgendwie da noch Geld irgendwie zu geben. Kommt ja mal drauf an, warum man gerade irgendwie kein Geld hat. Aber irgendwie das Prinzip, irgendwie was dahinter steht, ist, dass Johannes sagt, die Liebe muss man erkennen. Und ich glaube, dass ihr das wahrscheinlich auch alle kennt, oder ich habe das jedenfalls oft erlebt, dass ich Leute getroffen habe, die haben gesagt, dass sie total lieben. Und die sagen, ich liebe Jesus und ich liebe alles Mögliche. Und du redest mit denen und hoffst eigentlich die ganze Zeit, dass sie dich nicht fragen, ob du das glaubst, weil du kannst es eigentlich nicht glauben. Du hörst die Worte, aber du guckst dir das Leben an und denkst, eigentlich kann das nicht sein. Und dann ist da jemand, der sagt, ich liebe Gottes Wort, aber wird niemals in der Bibel lesen. Und dann ist da jemand anders, der sagt irgendwie, ich liebe meine Frau über alles und hat sich sogar ihren Namen auf ein T-Shirt gedruckt und hat natürlich ihr Foto in der Brieftasche, aber alles andere ist wichtiger und er würde niemals freiwillig Zeit mit der Dame seines Herzens verbringen. Und wenn es jemand anderes der sagt, ich liebe Jesus über alles, das ist echt der König in meinem Leben, aber er würde sich niemals irgendwie Jesus-mäßig verändern oder irgendwie für seinen Herrn gerade machen. Und ein anderer sagt, eine Gemeinde ist das Wichtigste in meinem Leben und das ist was, was ich total liebe, würde sich aber niemals irgendwie einbringen. Und man merkt irgendwie, dass da irgendwas nicht stimmt, irgendwie, dass da mit dem Mund gelebt, liebt wird, aber dass die Taten irgendwie nicht folgen und man weiß einfach, da stimmt was nicht, das kann so eigentlich nicht richtig sein. Und natürlich ist da auch irgendwie die Sache mit dem Splitter und dem Balken. Man sieht irgendwie relativ leicht irgendwie die Lieblosigkeit anderer Leute und hat oft Probleme, die eigene Lieblosigkeit zu erkennen. Aber ich merke, wenn ich da irgendwie mit mir ehrlich bin, dann ist das im Gebet bei mir auch ziemlich häufig, dass ich sage, Gott, ich liebe das und ich liebe jenes. Und manchmal ist das irgendwie, dass ich auf einmal neben mir stehe oder wie neben mir stehe und mir zuhöre und auf einmal so meine Taten sehe und weiß, boah, das stimmt nicht. Das war eigentlich eine glatte Lüge. Das war irgendwie was, was ich gesagt habe, aber das stimmt eigentlich nicht. Und meinen Worten folgen keine Taten. Und ich glaube, dass, oder vielmehr, ich glaube es nicht, das ist irgendwie eigentlich die Kernbotschaft heute, die ich an euch habe, nämlich das, wir eben nicht mit dem Mund lieben wollen, sondern dass wir Leute sein wollen und dass es wichtig ist, dass wir als Christen solche Leute sind, die auch mit Taten lieben, dass dann etwas Praktisches hinterherkommt und dass es uns selber auch nicht reicht, dass es uns nicht genug ist, immer nur zu sagen, dass das so ist und dass das so ist und dass wir dieses lieben und jenes lieben, sondern dass etwas Praktisches dann wieder rauskommt und dass die Liebe, von der wir behaupten, dass wir sie haben, dass sie auch wirklich bei den Menschen ankommt. Und ich habe das Gefühl, dass das oft irgendwie sehr vergeistlicht wird. Und dass die Liebe nicht praktisch wird, sondern dass die Liebe in Anführungsstrichen geistlich wird. Und man lieber für einen Missstand oder für Leute, die man kennt, denen es gerade schlecht geht, betet, als dass wirklich Taten folgen. Und darüber schreibt Jakobus, und eigentlich ziemlich ähnlich wie das, was gerade wie bei Johannes war, Jakobus 2, Abvers 14. Meine Geschwister, was nützt es, wenn einer sagt, er habe Glaube, aber es fehlen Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und ohne das tägliche Brot und einer von euch zu ihnen sagt, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt das? So ist der Glaube für sich alleine tot, wenn er nicht Werke vorzuweisen hat. Also sicher eine extreme Situation, die Jakobus da beschreibt. Ich weiß nicht, ob er das schon mal irgendwie erlebt hat. Also bei uns ist das ja dank Sozialsystem nicht mehr so, dass besonders viele Leute nackt in Gottesdienst kommen. Jedenfalls noch keinen gesehen. Ich glaube, damals war er schon ein bisschen üblicher. Hat jetzt gerade irgendjemand schade gesagt. Damals war das sicherlich noch ein bisschen üblicher, dass man wirklich so arm war, dass es an allem gefehlt hat, dass man nichts zu essen hatte und nichts zu kleiden hatte. Aber heute ist das natürlich auch so, dass es Leute gibt, die in unserer Mitte sind und in den Gottesdienst kommen und so, die wirklich Not haben, denen es in irgendeinem Bereich wirklich richtig, richtig schlecht geht. Und ich glaube, irgendwie das, was Jakobus da anspricht, vielleicht hat er sogar konkrete Beispiele vor Augen gehabt, dass das irgendwie etwas ist, was es auch heute noch gibt. Dass man irgendwie mit jemandem redet und dem geht es richtig schlecht oder man sieht irgendwie etwas, was richtig übel ist und man betet eben schnell dafür. Und wenn Jakobus da sagt, dass die dann sagen, ja, geh hin und iss was und wärme dich und geh in Frieden, dieses Geh in Frieden, das ist ja nichts anderes als ein Segensgruß. Das ist nichts anderes als, ja, Gott segne dich und Gott helfe dir. Das konnte man da irgendwie alles dann verstehen, wenn das jemand gesagt hat. Und Jakobus sagt, dass das nicht reicht. Und ich glaube, dass das wirklich oft so ist, dass wir mit jemandem reden, dem es richtig dreckig geht und dann irgendwie ja, sagt man ihm, ja, hey, Gott segne dich und das wird schon irgendwie alles besser werden und irgendwie noch einen schnellen, frommen Spruch irgendwie nachgeschoben, wenn man ein bisschen geistlicher ist, nochmal eben Hand drauf, irgendwie kurzes Gebet und dann tschüss. Und was Jakobus eigentlich sagt, ist eine total krasse Aussage, denn er sagt, das nutzt nichts. Es nutzt nichts, irgendwie jemanden einfach irgendwie im Frieden gehen zu lassen, sondern es muss irgendwie etwas Praktisches nachkommen. Und ich habe das irgendwie vor ein paar Monaten mal erlebt, da habe ich gepredigt in, nicht irgendeine Landeskirche war das, so also irgendwie Kirchengebäude und so. Und da ist das, sagen wir das, in Gottesdiensten, da gibt es immer nachher Fürbitten, heißt das. Und das sind immer so vorformulierte Gebete, die da vorgelesen werden. Und diese Gebete gingen alle um Armut in der Welt. Und das war so das große Thema irgendwie, dass Gott doch was tun möge, dass der Hunger in Afrika verschwindet und es den Leuten in Bangladesch gut geht und irgendwie teilweise auch sehr spezifisch. Und dann ist nachher ein Opfer eingesammelt worden, oder eine Kollekte heißt das dann ja da. Und ich war nachher in diesem Sakristei, ist das glaube ich dann, wie so ein Raum, wo dann das Opfer ankam und guckte da irgendwie mal so in die Opferschale rein und da waren dann hauptsächlich Kupfermünzen drin. Also ich war irgendwie 300, 400 Gottesdienstbesucher vielleicht und nachher irgendwie im Opfer waren keine 50 Euro. Und ich glaube, da waren auch keine Scheine drin irgendwie und es war genug Kupfer, dass man damit irgendwie ein 20 Meter langes Rohr schmieden konnte. Und ich habe das gesehen, mir ist richtig der Kamm geschworen. Ich bin richtig sauer geworden in dem Moment und merkst einen richtigen heiligen Zorn und habe nachher irgendwie nochmal drüber gebetet und hatte irgendwie so das Gefühl, dass Gott sagt, hey, wer aus seinem Überfluss nicht bereit ist, irgendwie mehr als irgendwie 20 Cent in so eine Kollekte zu schmeißen, der braucht auch nicht dafür beten, wie dass der Hunger in der Welt aufhört. Und ich sage das nicht irgendwie, um zu sagen, dass Gebet keine Kraft hat oder so. Natürlich hat Gebet eine Kraft. Und natürlich stehe ich dahinter, dass wir beten sollen. Aber ich glaube irgendwie, dass Gott uns hier den Ball ganz deutlich in unsere Seite schießt und sagt, hey, ihr habt etwas zu geben und jetzt gebt das bitte. Und es reicht nicht aus, irgendwie zu sagen, ja, wir lieben die Leute in der dritten Welt und sind solidarisch damit und ist ja auch bloß irgendwie ein Beispiel, sondern irgendwie, da muss auch irgendwie etwas kommen, da muss irgendwie etwas irgendwie nachkommen, die Liebe muss praktisch werden oder es ist nichts anderes als ein Lippenbekenntnis. Und ich habe manchmal irgendwie das Gefühl, dass wenn ich so darüber nachdenke, dass es eigentlich ist, irgendwie Gott im Neuen Testament schießt den Ball in unsere Hälfte irgendwie ganz massiv da rein und sagt irgendwie, ja, ihr habt doch etwas und jetzt gebt das auch und betet nicht nur. Und dann vergeistlichen wir das und sehen den Ball in unserem Feld und nehmen irgendeine Not wahr und schießen das Ding zack sofort wieder auf Gottes Seite zurück und sagen, ja Gott, mach doch bitte was und guck doch, wie schlimm das hier ist und Straßenkinder und irgendwie Gemeinde ungeputzt und hier und da und bitte macht das doch. Und dann lesen wir wieder Bibel und sehen irgendwie, dass Gott ganz massiv den Ball wieder auf unsere Seite zurückgeballert hat und gesagt hat, ja hey, Liebe muss praktisch werden, Digga. Und wir dann wieder mit dem Ball zurück, so nix da, wie du kannst das machen, du bist allmächtig und Gott, ja bin ich auch, aber du sollst das machen und zack, der Ball wieder bei uns und wieder bei Gott und wieder bei uns. Und es ist ja, total unpraktisch. Es kommt nichts mehr rum. Es ist kontraproduktiv. Diskussion zwischen uns und Gott. Und letztendlich, irgendwann muss uns klar werden, Gott ist es, der die Diskussion gewinnt. Und der Ball ist tatsächlich in unserer Seite. Und ich glaube, dass Gott es uns sagt. Und dass eigentlich irgendwie so der Kern für der Predigt ist, dass wir etwas empfangen haben von Gott, was wir geben können. Und ich glaube, dass jeder von uns hier was hat. Und ich glaube, dass keiner hier ist, der nicht entweder Zeit hat oder Geld oder beides oder irgendwelche anderen Qualitäten, die man geben kann. Ich glaube, dass Gott jedem von uns etwas gegeben hat und dass diese Jakobusstelle und dass diese Johannesstelle an jeden von uns gerichtet ist und Gott eigentlich jedem von uns sagt, hey, lieb nicht nur mit den Lippen, sondern fang an, praktisch zu lieben. Fang an, irgendwie diese Liebe, die du hast und die ich dir gegeben habe, praktisch werden zu lassen. Investier in andere Leute hinein. Sorge irgendwie dafür, dass es anderen Leuten gut geht. Und bete nicht nur dafür, tu das nicht irgendwie einfach ab, sondern lass diese Liebe wirklich praktisch werden. Und das ist eigentlich das, was ich euch sagen möchte. Eben das, was Johannes sagt. Lass uns nicht, Freunde, lass uns nicht irgendwie mit den Lippen lieben, sondern lass uns tätig werden damit. Lass uns echt aktiv werden. Lass uns nicht irgendwie darauf warten, dass Gott alles auf einmal übernatürlich verändert, denn das wird nicht passieren. Sondern lass uns lieber glauben, dass wir genug haben, um mancher Not noch begegnen zu können. Und ich denke, dass Gott irgendwie seinen Teil schon irgendwie vor 2000 Jahren eigentlich getan hat, dass Jesus eine super Grundlage gelegt hat dafür, dass er für die Sünden der Welt gestorben ist, dass der Heilige Geist Pfingsten gekommen ist und wir damit eine Kraftausrüstung haben, die seinesgleichen in der Welt sucht und dass wir irgendwie von Gott echt eine ganze Menge Möglichkeiten bekommen haben, um diese Liebe praktisch werden zu lassen, die wir haben. Und sicherlich ist Gott irgendwie trotzdem irgendwie noch dabei, wenn wir das machen. Also es ist nicht, dass Gott irgendwie vor 2000 Jahren was gemacht hat und dann macht er nie wieder was. Und ich glaube, dass Gott auch heute noch irgendwie da ist, um uns offene Augen und offene Herzen und Ohren zu geben. Und dass Gott uns immer noch Kraft und Motivation gibt irgendwie und manches immer noch dazu tut, damit wir andere segnen können. Aber ich glaube wirklich, dass das irgendwie einer der Grundaufträge irgendwie des Christentums ist und einer der Grundaufträge irgendwie der Gemeinde ist, dass wir ein Segen werden für andere Leute und dass wir in der Liebe praktisch werden und dass wir keine Leute sind, die nur reden, sondern dass wir Leute sind, die auch tun. Amen. Yeah. Ja, dann kann jetzt Chef Hahn und die Vogelgrippe schon mal nach vorne kommen. Chef Hahn Blunt und die Vogelgrippe. Jesus, ich bitte dich, dass du dein Wort in uns lebendig machst. Jesus, ich bitte dich, dass du mir vergibst, wo ich manchmal echt lau werde, irgendwie da drin deine Liebe weiterzugeben. Aber ich bitte dich, dass du nicht manche Passivität und auch manchen Zynismus, der sich eingeschlichen hat, vergibst. Und ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde und jeden Einzelnen, der hier ist, echt weiterbringst, Vater, in diesem Punkt. Jesus, ich danke dir, dass du die Liebe Gottes so perfekt wiedergespiegelt hast und du bist unser großes Vorbild da drin. Und wir wollen deine Liebe auch perfekt widerspiegeln. Gott, wir wollen echt sehen, dass wir durchgedrungen sind vom Tod zum Leben, indem wir erkennen können, dass wir unseren Bruder und unsere Schwester lieben. Gott, und ich bete, dass du eine Liebe in uns hineinlegst, wie für unsere Geschwister und für jeden Menschen auf der Welt. Ja, dass diese Liebe tätig wird. In Jesu Namen. Amen. Ja, kommt gerne noch nach vorne, lasst für euch beten.